Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Artischock-Hörer, liebe Artischock-Leser. Hier ist Rüdiger Suchsland und dies ist wieder ein neuer Artischock-Podcast. Diesmal sitzen wir in Köln in einer Hotelbar und diesmal ist es auch kein Filmemacher, jedenfalls nicht direkt, obwohl er auch schon produziert hat, meines Wissens, co-produziert hat. Aber in allererster Linie ist hier mal jetzt ein Mensch, der verantwortlich dafür ist, dass die Filme, die gemacht werden, überhaupt ins Kino kommen, nämlich ein Verleiher. Viel zu wenig beschäftigt man sich mit Verleihern. Und ich freue mich jetzt sehr, Thorsten Frese, den Chef und Gründer von Neue Visionen in Berlin, zu begrüßen. Neue Visionen ist ein Filmverleih, der Autorenkino herausbringt, der Arthouse-Kino herausbringt und der begonnen hat auf ziemlich kleinem Niveau, kann man sagen, erstmal mit Schätzen der Filmgeschichte. Ich erinnere mich an Godard-Filme, die rausgebracht wurden, und an New Hollywood-Filme, und es waren, glaube ich, auch Italiener, Antonioni und sowas war dabei. Das wird er uns gleich selber erzählen. Hallo Thorsten.
Hallo Rüdiger.
Ja, Thorsten Frese, Berlin. Wann bist du geboren? Wie alt bist du?
Ich bin 50 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Und du hast Neue Visionen, die gibt es ja jetzt schon, ich glaube, 25 Jahre oder so.
Dann? 26.
26, ja. Okay, und das hast du gegründet zusammen mit jemand anderem. Wie war so ungefähr die Geschichte der ersten Jahre?
Ich habe zusammen mit Wolf Sörgel gegründet, der jetzt das Movimento Kino und Toni Kino und das Zentralkino Berlin macht. Und wir haben es gegründet, weil wir aus dem Lichtbe-Kino in Berlin in der Kastanienallee entstammt sind. Aber bevor das eröffnet wurde, war das Lichtbe-Kino woanders, und wir wollten gerne, dass diese Gruppe, dieses Kino macht, dieses Kollektiv, weiter erhalten wird, nachdem wir den ersten Ort verloren hatten, und haben dann den Filmverleih gegründet. Allerdings waren wir am Ende nur die zwei, die ihn gegründet haben.
Hm. Wusstet ihr, als ihr angefangen habt, was das überhaupt ist, ein Verleih, und was das so mit sich bringt, diese Arbeit?
Ja, das wussten wir schon, weil wir natürlich einerseits durchs Kino, durch die Arbeit im Kino natürlich Filme bestellt haben und natürlich auch als Kino selber Pressearbeit gemacht haben für bestimmte Filme, die keinen Verleih hatten. Und gleichzeitig war bei mir, ich habe ja dieses große Vorbild, oder was heißt Vorbild, aber doch einer meiner Helden ist Willy Münzenberg, der in den 20er Jahren ein großer linker Verleiher war, und das war schon immer auch sowas, wo eine gewisse Hochachtung davor war, aber gleichzeitig ein Interesse.
Ja, das Linke, das muss man gleich noch ein bisschen genauer erklären, weil ihr auch in eurem Logo Neue Visionen einen roten Stern habt, und der ist kein Zufall. Es ist kein grüner Stern, kein schwarzer Stern, sondern eben ein roter. Und so ein bisschen was zu deiner persönlichen Biografie, die ich kenne, weil wir uns seit Jahren gut kennen, befreundet sind, das kann man dann auch noch erzählen. Das finde ich nämlich interessant für unsere Hörer, insbesondere natürlich die jenseits des Weißwurst-Äquators im Süden, denn Artischock ist ja nun mal ein Münchner Filmmagazin, was besonders viele Münchner Hörer hat, und in München, da geht es anders zu als in Berlin. Aber erstmal mal sozusagen ganz für Dummies in aller Ehre, was ist ein Verleih, was macht ein Verleih, was bedeutet Verleiharbeit, und jetzt nicht so sehr heute, wie sich alles verändert, sondern erstmal ganz grundsätzlich.
Also grundsätzlich der wesentliche Satz für mich, wenn ich es versuche zu erklären, ist halt einfach, unsere Aufgabe ist es, einem Film ein Gesicht zu geben, was vor allen Dingen dafür, dass wir vor allem Filme, ausländische Filme haben, eine Transformation des Filmes auf diese hiesige Kultur und das hiesige Publikum bedeutet. Also unsere Arbeit ist es sozusagen, einen Film, den wir erstmal natürlich gut finden müssen, dass wir ihn überhaupt rausbringen wollen, das gehört natürlich dazu, aber dass wir dem Film so auch, sagen wir mal, einen Look geben, also nicht der Film selber, aber sagen wir mal, das Poster, der Titel, wie die Werbung stattfindet, so dass das Interesse steigt, den Film zu sehen, obwohl er vielleicht auch eine ganz andere Kultur darstellt. Und ja, das ist eigentlich das Wesentliche, was wir machen.
Also ihr seid Vermittler eigentlich zwischen dem Film und dem potenziellen Publikum und versucht möglichst alle Leute, die den Film sehen könnten und den gut finden könnten, auch dafür irgendwie dazu zu bringen, dass sie es überhaupt wissen, dass es den gibt.
Und genau, das ist unsere Arbeit, aber es ist natürlich jetzt keine kuratorische in dem Sinne. Also wir könnten uns auch alle Kuratorinnen und Kuratoren nennen.
Wir sind ja alle Kuratoren, Filmkritiker auch.
Aber letztendlich ist es schon so, dass es ja beim Film ist nun mal teurer, also ein teurer Sport, sage ich jetzt mal, oder sagen wir an sich ein teures Medium. Und es ist ja immer auch mit Ökonomie verbunden. Das heißt, wir tragen natürlich auch das volle Risiko bei der Herausbringung des Filmes, also erstmal die Kosten für die Lizenz selber, die Kosten für alles, was mit Promotion zu tun hat, vom Poster, von den Trailern, den Schaltungen von Werbung in Zeitungen, im Internet und so weiter. Die Premierentour, das sind sozusagen Sachen, die wir erstmal auch kalkulieren müssen, die wir versuchen müssen zu finanzieren. Und natürlich auch das Risiko haben, wenn keiner kommt, dass dann relativ viel Geld verloren ist.
Ja, also genau, ihr zahlt natürlich für einen Film, also die Lizenzen, die du erwähnt hast, das ist das Recht, das man an dem Film hat, für ein Territorium, das ist ein Land oder eine Region, wie zum Beispiel deutschsprachige Länder, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, wahrscheinlich mal so, und dann natürlich dafür den Film idealerweise auch auf zum Beispiel DVD und im Streaming und im Fernsehen zu vermarkten. Ein Beispiel ist ja, das ist natürlich fast eine Ausnahme für euch, weil wir sitzen jetzt hier auch, es gab in Köln zwei Konferenzen, auf die wir dann noch kommen, die du veranstaltet hast, aber es gibt heute Abend auch die Premiere in Köln bei der, ja, morgen eigentlich, aber es ist sowieso egal, wir hören das, Thorsten hat mir gerade Zeichen gegeben, morgen, wir hören das sowieso jetzt erst nächste Woche. Also es ist ja so, dass dieser Podcast wird an einem Mittwoch online gestellt, und zwar an dem Mittwoch, an dem die Theorie von allem, der neue Film von Tim Kröger, einem der, wie ich finde, interessantesten deutschen Regisseure, und es ist ein ganz toller Film, der nicht zufällig auch der einzige international wirklich wahrnehmbare deutsche Film in diesem Jahr ist, weil der nämlich als einziger deutscher Film in einem internationalen Wettbewerb gelaufen ist, in dem von Venedig vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen eigentlich erst, nämlich erst Mitte September. Und dieser Film, der hat jetzt, wenn wir hier reden, in Aachen und in Köln eine Premiere, und deswegen bist du auch hier so ein bisschen auf Tour und die nächsten Tage auch. Also wenn der Podcast zu hören ist, dann wart ihr schon unter anderem in Leipzig, in München, in Berlin und noch in einigen anderen Städten mit Tim Kröger. Das ist ein deutscher Film, und das ist auch so ein Fall, der wahrscheinlich deswegen untypisch ist, weil du schon relativ früh dabei warst. Normalerweise ist es, glaube ich, so, man trifft dich eigentlich bei allen wichtigen Filmfestivals, weil du dort auf dem Markt, manchmal auch kennst du die Filme schon längst, weil du die schon in irgendwelchen Streaming-Formaten gesehen hast oder Rohschnitten, aber weil du da auf dem Markt dich umtust, Kontakte machst und Filme aussuchst und manchmal auch so Pakete schnürst. Also ich höre manchmal von dir, du hast so ein Paket von Filmen oder mehrere Filme zusammen von einem Weltvertrieb, der das abgibt, gekauft. Das ist ein bisschen was wir unseren Hörern erklären müssen. Und wir sind ja, kann man schon sagen, ein Kunstmagazin, was an Kunst und Filmkunst interessiert ist und Filme erstmal als Kunstwerke sieht. Völlig egal, ob man damit Geld verdient. Aber gleichzeitig wissen wir, weiß ich, weißt du sowieso, dass man die Kunst sich auch leisten können muss. Und dass das alles nicht im Kino wäre, wenn es nicht Leute gäbe, die das irgendwie rausbringen würden, die auch damit Geld verdienen, beziehungsweise mit irgendwas anderem, was vielleicht keine große Kunst ist, wo wir uns auch dann, wir beide uns einig sind, aber mit dem kann man Geld verdienen und damit finanziert man dann wieder Sachen, die ein bisschen schwieriger sind. So ist das. Das war jetzt alles keine Frage, sondern das war jetzt so eine erklärende Beschreibung. Mich interessiert, vielleicht kannst du das so ein bisschen charakterisieren. Was würdest du sagen, was ist euer Profil ungefähr als Verleih? Was habt ihr so für Filme? Ihr habt, wie gesagt, angefangen mit dem, was man damals noch Repertoire nannte, also alte Filme, Klassiker, die aber super sind, wieder ins Kino zu bringen. Und auch in den ersten Jahren, wir haben uns so kennengelernt, glaube ich, das erste Mal über diese Godard-Filme, da weiß ich, dass ich bei euch war und mir irgendwie Pressematerial abgeholt habe. Und dann hattet ihr bald auch die mehrere Ken Loach-Filme so nacheinander rausgebracht, ziemlich gute Ken Loach-Filme, die war damals schon gar nicht so leicht, dafür ein gutes Publikum zu kriegen. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch was das in Zuschauerzahlen heißt und wie man damit überhaupt Geld verdient, also mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, das ist auch klar.
Ui, das war jetzt ein ganz schöner Block. Also
Fangen wir an.
Also es ist so, dass wir auch neben den Klassikern immer auch neue Filme rausgebracht hatten. Der allererste Spielfilm, den wir rausgebracht hatten, war Susie Washington mit Florian Aigner, der schon verstorben ist. Unser erster kleiner Erfolg war Die totale Therapie von Christian Frosch mit Bixer Bargeld als Hugo. Das war so eine Art ja, Esoterik-Komödie, also nicht besonders freundlich gegenüber der Esoterik, aber wir hatten zu der Zeit aber vor allen Dingen jüngeres deutsches Kino auch gemacht oder deutschsprachiges Kino und haben dann mit Ken Loach, wir hatten dann 6 Filme von Ken Loach gestartet, der erste davon war Bread and Roses. Mhm. Und da ging es schon darum, als wir den übernommen hatten, Ken Loach, waren die Filme davor schon, galten quasi als Kassengift. So, ja? Zwar politisch anspruchsvoll bei den Festivals, aber in Deutschland haben sie nicht funktioniert. Und wir hatten dann eine Kampagne aufgelegt, gerade für Bread and Roses, Ken Loach, sagen wir mal, mit einem Art neuen Image zu verbinden, ja? fast poetisch zu verkaufen. Weil das bei Bread and Roses zum Teil neben der großen Frage der Gewerkschaftsarbeit trotzdem so ein Teil davon hatte in dem Film.
Ja, Ken Loach hat das ja immer. Der ist ja auch, der macht auch Kunst, aber er will natürlich was politisch.
Genau, er hat auch immer meistens eine kleine Liebesgeschichte noch mit drin und meistens eine kleine Liebesgeschichte noch mit drin und er guckt schon auch ein bisschen aufs Publikum und wir haben ihn versucht, ein bisschen wegzuholen als Image von dem rein politischen. Mhm. Weil letztendlich wollen die Leute auch im Kino was sehen, was nicht nur Belehrung ist, sondern eben die wollen auch Gefühle haben, zeigen können oder aufzunehmen. Und das wollten wir ihm so ein bisschen aufbauen. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wir hatten dann mit The Vincent Check The Bali einen ziemlichen Erfolg und Just a Kiss, das war für damals, ich glaube, 150.000 Besucher, sowas hatte Ken Loach damals noch nicht. Und das ist schon, das hat sehr gut funktioniert. Aber wir haben natürlich auch immer wieder auch deutsche Filme gehabt, wir hatten auch viel skandinavische Filme. Gerade die Filme von Dagur Kauri mit Neu Erwin Neu oder Dark Horse. Irgendwann war dann aber auch so ein Punkt, das ist jetzt so circa 10 Jahre her, wo wir ziemlich frustriert waren über einen Teil der deutschen Filmförderung und wo wir dann halt uns entschieden haben, dass wir eigentlich kaum noch deutsche Filme rausbringen wollten und noch mehr nach Europa geguckt haben. Was bei uns sozusagen für viele sozusagen, womit wir von vielen verbunden wären, was aber nur die halbe Wahrheit ist, sind die französischen Komödien. Fakt ist aber so, wir bringen im Jahr 12 bis 15 Filme im Kino und davon sind vielleicht 3 Filme französisch. Und inzwischen haben wir so einen gewissen Rhythmus. Wir haben vielleicht 2-3 Dokumentarfilme im Jahr, die uns besonders am Herzen liegen. Die haben dann auch meistens einen doch deutlicheren politischen Charakter. Und haben aber weiterhin suchen wir und finden wir auch Filme aus allen möglichen europäischen Ländern. Manchmal aber auch, wenn es gut geht, aus Lateinamerika oder Afrika und so weiter. Wir sind da jetzt nicht so festgelegt. Wesentlich ist es für uns, dass wir sagen, der Film muss uns gefallen. Wir sehen da, wir wollen den auch gern vertreten, weil jeder Film ist eine wahnsinnige Lebenszeit, die man dafür verbraucht und die will man nicht sinnlos vergeuden. Und aber natürlich müssen wir auch gucken, dass es Filme sind, die auch nachher, wo wir zumindest mit viel Anstrengung dafür sorgen können, dass sie niemand sehen möchte.
Ja, in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs gehen wir ein bisschen auf die Verleiharbeit, weil es hier eben auch den IDS gab, den International Distribution Summit, also eine Tagung, ein Gipfel für Verleiher und zwar aus aller Welt. Und das ist für mich, ich war zum ersten Mal da, extrem interessant gewesen als Beobachter, weil Verleiharbeit, glaube ich, zwar so ein bisschen was mitbekommen zu haben, auch durch dich, durch andere Bekanntschaften, Freundschaften, durch eigene Filme, die ich so ein bisschen begleitet habe, aber es ist auch ein Buch mit 7 Siegeln und es gehören so viele Sachen dazu. Und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, weil da verschiedene Verleiher aus verschiedenen Ländern ihre Kampagnen auch für die gleichen Filme vorgestellt haben. Und das war natürlich total spannend zu erleben. Und natürlich auch so die Probleme zu erleben einerseits, andererseits die Überlegungen, die in die Zukunft reichen. Das werden wir noch ein bisschen vertiefen. Ich würde gerne von dir jetzt noch mal 2 Schritte zurück zur neuen Vision kommen. Wie würdest du denn, gibt es sowas wie den idealen Neuvisionenfilm oder gibt es den Film oder ganz bestimmte Filme, wo du sagen würdest, so kann man eigentlich charakterisieren, das sind die Sachen, die wir mögen, die wir wollen, musst auch mal erklären, wer dieses Wir ist, weil Wolf Sörgel, den du erwähnt hast, der ist ja jetzt nicht mehr dabei, seit gut 10 Jahren oder ungefähr 10 Jahren.
Ziemlich genau 10 Jahren,
aber es sind andere dabei, also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, auch wie viele Leute eigentlich bei dir mitarbeiten und im Prinzip ja auch bezahlt werden. werden müssen von diesen 12 bis 15 Filmen pro Jahr?
Also insgesamt sitzen bei uns im Büro 25 Personen. Sind nicht alle fest, weil es gibt auch fest frei und manchmal eben auch nur temporär, aber wir haben 25 Arbeitsplätze bei uns. Es gibt diesen idealen Film nicht, weil es ist, sagen wir, ein bestimmter Film kann ideal für uns sein, aber wie lange er für uns steht, kann man nicht sagen, weil natürlich auch Film sich verändert, die Umstände verändern sich und weil wir uns verändern und letztendlich ist es so, dass wir bestimmte bei uns ist es eher eine gewisse Mischung, die dann neue Visionen ausmacht. Das muss man so klar sagen. Das ist, da tue ich mich wirklich schwer, eine bestimmte Art. Natürlich gibt es bestimmte Filme, wo ich sage, der steht jetzt für wirklich was Neues im Kino, wie zum Beispiel die Theorie von allem. Es gibt einen sehr starken Film dieses Jahr, Lola, der finde ich wirklich ein Meisterwerk ist, aus meiner Sicht. Auch filmtechnisch.
Ja. Erzähl mal kurz was von Lola. Von wem ist
Lola
das?
Lola ist ein irischer Film von Andrew Legge. Da geht es darum, dass zwei Frauen, das spielt faktisch 1941, dass zwei Frauen eine Maschine entwickelt haben, wo sie eben Signale aus der Zukunft aufnehmen können und damit versuchen, den Angriff der Nazis mit den Informationen, die man hat, zu verhindern. Jetzt würde ich schon anfangen zu spoilern, aber es gibt einige. Der ist in Schwarz-Weiß, es gibt aber einige Bilder, die sind wirklich so grandios. Und ich sag mal so, wenn Hitler durch London marschiert, das sind Bilder, die hat man so noch nicht gesehen. Ja?
Also alternative Geschichte auf eine gewisse Art und Weise, ein bisschen Science-Fiction, ein bisschen Fantasy vielleicht und ein bisschen auch Film Noir, also weil es geprägt ist von der Ästhetik der damaligen Zeit, der 40er Jahre.
Auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, dass der Film hat, insofern kann ich ein Ende spoilern, dass im Grunde nur durch den Besuch ins Kino die Welt gerettet werden kann.
Ja gut, okay, das ist ja sowieso so und das ist vielleicht eine gute Überleitung, weil, also mich interessiert schon, du bist in der DDR aufgewachsen, du warst 15, als die Mauer gefallen ist und 15, 16, ich muss 16, jetzt mal nachrechnen, 16, ja genau. Was waren das für Kinoerfahrungen? Hattest du überhaupt eine Kinoerfahrung oder Filmerfahrung in der Zeit vorher? Welche waren das? Und wie sehr hat sich das dadurch verändert, dass es den Mauerfall gab, dass es dann erstmal diese Phase des Übergangs gab, die auch nicht einfach war, erst recht nicht, wenn man Ostdeutscher war. Und dann jetzt gibt es das neue Deutschland, die, nennen wir es mal, Berliner Republik.
Also der erste Film, an den ich mich erinnere, da ging es um die Hexe Baba Yaga. Und so, das cool. Da hatte ich riesen Angst gehabt danach im Kino. Ich glaube, immer wieder auch davon geträumt. Das war, ich weiß nicht, ob wir bei uns damals eine FSK hatten oder so ähnlich, wahrscheinlich schon, aber der war ganz schön hart für mein Alter damals. Und ansonsten waren wir natürlich oft im Kino gewesen. Was wir im Wesentlichen geguckt haben, war, wenn vielleicht ein oder andere Film, DDR-Film mal stark war, wurde der auch geguckt. Aber natürlich auch die Sachen, die aus dem Westen importiert waren. Also auch im Nachhinein gesehen zum Beispiel, ist es ja bei den Zahlen der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Das ist, glaube ich, immer noch Otto der Film, weil er, glaube ich, allein in der DDR 11 Millionen Zuschauer hat. Und das Land war relativ klein.
Ja.
Und das zeigt aber auch so ein bisschen was über die Kinokultur in der Zeit. Ich finde die im Nachhinein gesehen eigentlich eine ziemliche billige Kopie. Aber da will ich niemandem Böses tun, weil ich natürlich in dem Alter noch nicht gesehen habe, was es an bestimmten Orten auch sonst gab, was bestimmt spannend war.
Jetzt hat hier der Barmann die Musik angeschaltet. Das ist jetzt so, also ihr hört das alles mit. Es gehört ja auch zum Charme der Artischock-Podcasts, dass wir immer ein bisschen die Umgebung mitswingen lassen. Und das Hotel, wo wir sitzen, das Savoy Hotel, durchaus ein schönes Hotel, zeichnet sich auch durch so einen Neokolonialstil aus, wo man nicht genau weiß, was hier so dazugehört. Aber die Musik, die läuft, die passt genau dazu. Erinnert mich daran. Gleichzeitig sitze ich hier unter Bildern von Marlene Dietrich, auf die ich schaue, Romy Schneider und Maria Callas. Also es könnte schlechter sein. Okay, machen wir weiter. Die frühen Filme, die man dann, also wie hat sich das, würdest du sagen, durch den Westen eigentlich verändert?
Weil in den ersten Jahren nicht. Also ich kann mich erinnern, dass sozusagen wir sind schon öfter, wir waren ja sehr jung und dann sind ins Kino gegangen. Also ich weiß, dass ich im Kino International JFK gesehen hatte und andere Filme, das, was man guckt und was ja auch im Nachhinein oftmals auch gute Filme waren. Ja. Aber es sind natürlich Filme, die man in dem Alter mitbekommt. Und es war mit Sicherheit nicht das kleinste Arthaus. Ich bin zu dieser Art Filmarbeit eigentlich eher über das Politische gekommen, weil wir, als wir mit dem Kino angefangen hatten, vor allen Dingen, also unsere ersten Reihen war eine über die Rote Armee-Fraktion, eine über die Hausbesetzerzeit, über 68er, so sind wir zur Kinoarbeit gekommen. Und das ist natürlich auch, muss man sagen, im Nachhinein ein ziemlich verengter Blick. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen wollen, aber das war eben unser Weg zum Kino.
Es muss ja gezeigt werden. Also das sind ja auch Filme gewesen, die teilweise überhaupt kein anderes Kino gefunden haben in Berlin, was die gezeigt hat. Und ich finde es total wichtig, dass es eine Vielfalt gibt. Man redet immer von Diversität und man meint damit ganz andere Dinge, die aus meiner Sicht manchmal weniger wichtig sind. Aber es ist wichtig, dass wir viele verschiedene Filme sehen und die miteinander vergleichen können und nicht immer nur der angloamerikanische Kinogeschmack und Dramaturgiegeschmack alles dominiert.
Naja, bei uns war es eigentlich so, dass wir Sachen nachgeholt haben, die wir interessant fanden und dachten, die kennen wir eigentlich noch gar nicht richtig, aber die haben irgendeine Bedeutung. Und es war interessant, weil wir damit irgendwie manchmal so erfolgreich waren, das war unglaublich. Ja. Also wir haben, glaube ich, angefangen mit einer Eisenstein-Retrospektive. Ja? Und in der City damals stand noch irgendwie so gehässig, ich glaube, bei Hans-Joachim Neumann oder so, stand irgendwie, was das für langweilig ist, sowas jetzt nochmal zu machen und so.
Über Eisenstein.
Ja, wurde ja schon zehnmal gezeigt oder so. Und bei uns, das war der Hit gewesen. Ja, klar. Ja, weil es natürlich viele andere gab, die eben genauso gedacht haben wie wir. Mensch, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Alle zusammen, hintereinander, Retrospektive. Ja. Und so waren andere Themen auch, die wir gemacht haben, die wirklich erstaunlich gut funktioniert haben. Auch im Nachhinein, wenn man so Zahlen vergleicht, wo man dachte, ja, da waren oftmals wirklich die Seele voll. Mhm. Und wir versuchen uns eigentlich bis jetzt noch diesen Geist ein bisschen zu erhalten. Ja? Mhm. Also das ist auch in einer anderen Besetzung. Ich bin ja mit Silvia Müller, ist ja meine Geschäftsführerin, wir sind beide Geschäftsführer. Wir versuchen uns genau diesen Moment zu erhalten, dass wir eben Filme auch mal so angucken, ja? Wie Publikum. Also was interessiert mich eigentlich selbst? Ja, will ich es einfach selber sehen oder bin ich gelangweilt? Oder nehme ich es nur, weil es jetzt, sagen wir mal, politisch, kulturell irgendwo wichtig sein soll? Oder will ich es mir eben wirklich sehr gerne angucken? Und das ist so ein Schlüssel, der eigentlich oftmals ziemlich gut funktioniert. Und ich muss natürlich sagen, nochmal zu der Frage, was meine Vision ist. Wenn ich einen bestimmten Film habe, der einerseits mir politisch passt, andererseits ich da ziemlich viel lachen kann, dann ist es für mich ein guter Film. Ja, das, und da interessiert mich manchmal auch nicht, ob die eine Einstellung so ist oder die Kameraführung so. Das ist mir dann relativ nebensächlich. Ja. Hauptsache, das für mich funktioniert es. Und wie gesagt, so gehen wir auch ran an die Filme. Aber eben die Breite ist natürlich eine ganz andere geworden, weil wir auch sozusagen uns entwickelt haben. Und letztendlich ist es so, dass es diese einen Punkt-Themen nicht geben kann. Unser ganzes Leben besteht aus Arbeit, Politik, Liebe, Kunst, Kultur. Und das gibt eben das. So, wir haben ja das Glück, dass die Filmwelt sehr viel bietet. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, diese Breite auch abzubilden. Nicht alle Breite, die es gibt. Es wird bestimmte Sachen geben, die es bei uns nicht gibt. Aber wir entdecken auch manchmal Sachen neu.
Klar, also ich glaube auch, dass die Arbeit überhaupt von Verleihern, bestimmt von einem Verleih wie eurem, ja auch gewissermaßen in der Pflege von so einer Kinokultur besteht. Weil Eisenstein ist ein gutes Beispiel. Natürlich hat irgendein Filmkritiker, selbst von City oder Tipp, dann auch schon mal Eisenstein-Filme gesehen. Aber das heißt ja nicht, dass alle Leute die gesehen haben. Heißt schon gar nicht, dass nicht immer ein Publikum nachwächst. Und ich glaube schon, dass das ist so komisch, dass wir im Theater würde niemand sagen, warum macht man jetzt nochmal Shakespeare oder Faust, das ist doch so alt. Das gehört halt zur Bildung dazu. Selbst wenn es einem nicht gefällt, ist es gut, wenn man es einmal gesehen hat und dann irgendwie weiß, was gemeint ist mit Anspielungen. Und das Gleiche gilt natürlich für Eisenstein und viele andere. Aber bei Filmen haben wir so eine Geschichtsvergessenheit. Da ist schon Tarantino, der ja noch Filme macht, das ist eigentlich schon uralter, schon die Vergangenheit. Und die Filmgeschichte vor Tarantino, die kennt kaum einer. Wohl gerade der, darum nenne ich ihn, jemand ist, der total aus der Filmgeschichte zehrt und sie fortwährend drauf und runter zitiert. Aber was würdest du sagen? Du hast vorhin mal die Formulierung erwähnt, was das Publikum will. Also davon abgesehen, dass es natürlich sehr schwierig ist, ich glaube selbst für dich, zu wissen, was das Publikum will. Aber kannst du sagen, so aus den Erfahrungen jetzt von 25 Jahren Verleiharbeit, dass sich das stark verändert? Oder ist es immer dasselbe? Wie entwickelt sich eigentlich dieser Ort Kino und die Menschen, die drin sitzen?
Also es verändert sich auf jeden Fall. Selbst wenn wir die Nach-Pandemie-Situation zur Seite nehmen, sehen wir seit einer längeren Zeit schon, sagen wir mindestens 10 Jahren, nicht den Niedergang, aber so eine Reduzierung des Interesses für das, was man im weitesten Sinne Arthouse nennt. Oder sagen, kannst du auch sagen, für die schwierigeren Filme und so, wie auch immer. Das reduziert sich ein bisschen. Das ist auch für uns eine interessante Frage. Warum eigentlich? Ich habe so meine Theorie ist so ein bisschen, dass das, was wir in diesem Bereich so im weitesten Sinne einordnen, dass es eben oftmals mit einem gewissen politischen Anspruch auch zu tun hat. Und dass das natürlich in der gesamten Gesellschaft, da wir dieses quasi Linkere, in der gesamten Gesellschaft quasi zurückgedrängt ist, immer weiter. Und das muss sich ja natürlich auch irgendwo im Kino finden.
Ja, aber das hieße ja, dass das eher Rechte oder Konservative, dass das das per se Unpolitische ist. Stimmt,
das heißt
stimmt denn
nicht,
das?
Aber ich sag mal so, letztendlich ist das, was wir bisher im Arthouse-Bereich so kennen, ist natürlich politisch im Zweifel, wenn wir in diesen Schemen rechts-links denken wollen, eher links geprägt.
Ist in jedem Fall progressiv und will die Gesellschaft verändern, das Bestehende kritisieren.
Ja. So, und dafür gibt es, glaube ich, deutlich weniger Nachfrage inzwischen. Und natürlich sind einige Probleme auch ausgemacht. Ja, also bei bestimmten Sachen muss man nicht, also man kann mal immer wieder ein bestimmtes Thema wiederholen, aber wir merken halt, dass es zu bestimmten Themen auch eine gewisse Schwemme gibt, die ich manchmal problematisch finde, weil jetzt muss man aufpassen, wie man es sagt, aber ich glaube, dass wir zu bestimmten Themen, die an sich wichtig sind, ja, sagen wir mal Migration, sagen wir Diskriminierung, soziale Missstände, dass wir zu bestimmten Themen aber oftmals sehr, sehr viele Filme haben, die danach, wo die Leute, die reingehen sollten, die nicht selbst so sind, weil sie, die wir ja erreichen wollen zusätzlich, wo die dann, glaube ich, schon einfach zu sind und es nicht mehr aufnehmen können und auch erst recht dafür nicht 9 oder 10 Euro Eintritt im Kino zahlen wollen.
Ich möchte das nur kurz sagen. Also ich glaube, das darf ich. Wenn nicht, wirst du es mir widersprechen und wir schneiden es raus. Aber du bist ein Linker nicht nur nach deinem Selbstverständnis, sondern auch nach deinem Handeln. Und der Rote Stern hat unter anderem wahrscheinlich auch den Grund, vermute ich mal, im Logo von Neue Vision. Und du bist sicherlich jemand, der auch sehr stark für Antirassismus steht. Weil du das jetzt erwähnt hast, möchte ich das sagen, damit es nicht jemand von unseren Hörern missversteht, weil du zum Beispiel auch zwei nicht weiße Kinder hast und insofern auch weißt durch eigene Erfahrung, wovon du sprichst. Also es ist nicht so, jetzt jemand, der überhaupt nicht weiß, worüber er redet, wenn er jetzt sagt, es gibt vielleicht zu viel oder auch die falschen Filme, die über diese Themen gemacht werden.
Naja, so vorsichtig muss man es gar nicht haben. Also so, ich sehe es eher andersrum. Ich sehe es sozusagen im Filmbereich selbst. Ja? Ich glaube nicht, dass man die Welt besser macht, indem man jedem und jeder jungen Regisseur oder Regisseurin mit Migrationshintergrund ständig einredet, dass sie unbedingt einen Film auch über Migration machen müssen. Die können ja auch ganz andere Filme machen. Ja. Ja? Und mir tut es dann manchmal leid, wenn ich sehe, wenn einige Leute in eine bestimmte Richtung gedreht werden, obwohl sie vielleicht ganz, ganz andere Themen machen könnten. Ich finde es eher eine Einschränkung, die dadurch passiert, als dass es eine Erweiterung wäre. Und insofern sage ich fast sozusagen, nicht fast, sondern eigentlich solidarisch mit den Kreativen.
Aber wer tut das? Wer dreht die in die Richtung? Ist das die Öffentlichkeit? Ist das die Filmförderung?
Ich glaube, die Filmförderung eher nicht. Ich glaube, in dem Bereich Produktion, Sender und so weiter wird es irgendwo liegen. Da bin ich weniger drin. Ich sehe bloß, dass es sagen wir mal, eine gewisse Häufigkeit gibt. Und ich sehe auch, dass sie eben sehr häufig im Kino nachher nicht funktioniert. Halten wir es einfach so fest. Ich will nur sagen, dass es dadurch nicht besser wird. Trotzdem hat ja natürlich jeder eine Möglichkeit, auch irgendwie seinen Film zu machen. Das ist auch gut so. Nur manchmal wäre, glaube ich, mehr Freiheit in der Auswahl auch nicht schlecht.
Das glaube ich auch. Und das ist ja, wir reden ja darüber, wie das Kino sich verändert. Und ich frage mich eben auch, woran das zum Beispiel liegt, dass einerseits, du beschreibst, das Publikum möchte nicht belehrt werden. Das glaube ich auch, wobei ich glaube, das Publikum möchte was lernen, das möchte was erfahren und auch eigentlich aus dem Kino rauskommen und mehr wissen oder was Neues gesehen und erfahren haben, als es das vorher wusste. Und gleichzeitig haben wir natürlich ein Kino ja auch schon in der Vergangenheit gehabt. Du hast Ken Loach erwähnt, auch mit seinen größten und besten Filmen war das natürlich einer, der auch sehr bewusst gewissermaßen Agitation gemacht hat, politische, manchmal auch Propaganda und in jedem Fall auch die Leute ein bisschen belehrt hat. Auch finde ich gut und interessant. Und auch Leute wie Godard, einer der frühen Regisseure, die du rausgebracht hast, hat auch dazu gestanden.
Der Unterschied ist ja der, dass Ken Loach gerade in seiner Didaktik sozusagen wirklich ausgeklügelt war. Mhm. Wenn wir uns erinnern bei Land and Freedom,
ja,
wie die dort in dem eroberten Dorf sitzen, nachdem
über den spanischen Bürgerkrieg.
Ja, nachdem dort sitzen und wie sie verhandeln oder wie sie miteinander diskutieren, wie es ab jetzt weitergehen muss. Ja, da wurde sehr viel transportiert, genau, aber mit einer leichten Hand irgendwo auch. Ja, ja. So, dass man das sozusagen, das war nicht belehrend, das war interessant zu sehen, wie sie miteinander reden und wie dieses Gespräch an sich aufgebaut ist. Mhm. Das finde ich immer noch Meisterstück sozusagen in der Kinogeschichte. Mhm. Ja. Und sowas finde ich auch immerhin noch weiter super.
Nur und auch nicht gut gegen böse, sondern einfach zwei verschiedene Möglichkeiten, die alle vielleicht sogar das gleiche Ziel hatten, aber verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen.
Ja. So, und das sind ja so eine Sternstunde manchmal und die wünsche ich mir halt einfach mehr. Mhm. Sagen wir es mal so rum. Ja? Ich glaube, das ist eben nur, weil die und die Besetzung und die Konstruktion ist, wird der Film noch nicht so. Er kann trotzdem so werden, nur dann muss man sich dafür die Mühe an der Stelle nicht vernachlässigen und sich nicht auf den Rest verlassen, wie man das irgendwie besetzt hat zum Beispiel.
Ich frage mich auch ein bisschen, ich habe wirklich in den letzten Wochen oft nachgedacht, seit ich den Tim Kröger getroffen habe, den Regisseur von Die Theorie von Allem, den ich schon länger kenne, aber jetzt halt im Vorfeld von Venedig getroffen habe und mit ihm lang gesprochen habe. Und wir haben über die Kinoentwicklung allgemein auch gesprochen. Und sein Film ist jetzt jemand, der die Kinogeschichte zitiert, der aber auch sehr, sehr gegenwärtig ist, der was sehr Unterhaltsames hat, der nicht belehrend ist, der gleichzeitig auch nicht für jedermann ist. Also nicht ein Film, der sich jetzt total ranwanzt an den Zuschauer, aber der sich total lohnt, wenn man sich darauf einlässt. Und der hat so gesagt, dass er glaubt, dass ich wirklich mit diesem Moment, als damals Matrix rauskam, vor über 20 Jahren, was grundsätzlich in der Kinogeschichte geändert hat, und zwar dadurch, ich sage es jetzt mit meinen Worten, dass wir alle auch ein bisschen denken, wir leben in der Matrix oder mehr und mehr daran glauben, dass die Wirklichkeit nicht mehr real ist und wir deswegen Schwierigkeiten haben, die Sachen noch ernst zu nehmen. Und das passt für mich zu, wo ich sagen würde, wo für mich so ein Bruch ist, in der nicht nur Kinogeschichte, aber bestimmt in der Kinogeschichte, das war wirklich der Herr der Ringe, weil es mir nicht eingeleuchtet hat. Dagegen kam dann noch Harry Potter in der gleichen Zeit, das geht vielleicht in eine Richtung. Mir hat es nicht eingeleuchtet, warum ein relativ altes Kinderbuch, was von den Hippies seinerzeit so ein bisschen adaptiert wurde, was auf eine gewisse Weise recht brutal ist und recht schlicht ist und was die Kompliziertheit der Welt in relativ einfachen Gegensätzen auflöst, was Mystery und Esoterik, und zwar nicht die klügste Esoterik vielleicht, auch noch reinrührt, warum das zu so einem Mega-Erfolg wurde. Und ich will das, was mich daran stört, abgesehen von bestimmten reaktionären Ideen, mal zusammenfassen in einem Begriff, nämlich Infantilisierung. Also wir reisen, hat man den Eindruck, in den westlichen Welten, in die Kindheit zurück. Und zwar in eine dumme Kindheit, wo wir klein sind, wo wir regressiv sind. Und da ist Harry Potter und viele, viele andere Filme, dieses ganze Marvel-Universum ist dafür auch ein Beispiel. Und ich frage mich, ob du das genauso siehst, dass es so eine Art von Regression gibt. Nee, du siehst es nicht so. Das Publikum ist klug und erwachsen.
Nee, ich würde jetzt nicht alles zusammen in einen Pol Pot werfen, sozusagen. Ja? Die Harry Potter ist für mich, also das Buch, erstens ein sehr komplexes literarisches Werk und hat ja im Kern wirklich, sagen wir mal, den Antirassismus als Grundthema. Ja, ja. Das muss man einfach auch mal würdigen.
Harry Potter auch, aber es ist doch nicht Krieg und Frieden und Tolstoi, es ist doch nicht große Literatur.
Ich finde schon, dass es ein sehr starkes Buch ist. Okay. Oder Bücher sind. Und finde ich, dass es sozusagen natürlich für eine andere Altersgruppe geschrieben ist und deswegen auch vielleicht mit den Worten und dem Stil auch anders arbeitet.
Genau, ein Kinderbuch ist es. Ja, aber Erwachsene lesen Harry Potter. Das ist ja das, was ich meine. Erwachsene lesen Herr der Ringe und Harry Potter.
Vielleicht, weil es als Kinderbuch, also Kinderbuch will es nicht ganz sein, aber als Kinderbuch schon, sagen wir mal, literarisch fast einzigartig ist. Das finde ich schon, also das muss man einfach anerkennen, dass es ein sehr stark geschriebenes Buch ist und gut, wird über die Verfilmung anders geredet, aber ich fand die zum größten Teil schon ziemlich in Ordnung. Und wie gesagt, da gehe ich nicht ganz mit. Ne? Also ich finde es gerade eher ja unbedingt, oder anders gesagt, oftmals wird nicht gewürdigt, wie viel Arbeit, sondern wie viel Können auch da drin steckt, zum Beispiel eine gute Komödie zu machen.
Ja, gute Komödie ist dazu vollkommen recht. Und du hast ein paar gute Komödien rausgebracht und so viele gute Komödien gibt es gar nicht. Kannst du ja gleich auch noch von erzählen. Aber ich habe jetzt dieses Harry Potter und vor allem Herr der Ringe Beispiel genommen, weil ich mich halt frage, ob nicht das Publikum auch im Kino gewissermaßen regressiver wird in seinen Wünschen und mehr in seine Kindheit reisen will und bestätigt werden will. Ich kann das auch neumodisch ausdrücken mit diesem Wort der Filterblasen. Wollen wir alle in unseren Filterblasen bestätigt werden im Kino und wollen wir nicht mehr im Kino, das was glaube ich früher mal der Fall war, eine Herausforderung haben, also auch eine Gegenwelt vorgeführt bekommen, irritiert werden?
Ich glaube ja nicht, dass es früher besser war.
Ich schon, ja.
Also da gehe ich auch nicht ganz mit. Also wir hatten dieses Gespräch schon mal an einer anderen Stelle zum anderen Thema. Und zwar fand ich es immer interessant mit den Klassikern, zum Beispiel im Lichtbikino, wenn dann mein alter Vergleich und ich sage, wir hatten eine Fellini-Reihe und eine Rossellini-Reihe. Für mich ist das ein ähnliches Niveau an Filmemachern. Bei der Fellini-Retrospektive haben fast alle Filme funktioniert, bei Rossellini nur Rom auf eine Stadt und dann wurde es schon weniger. Ja? Und das ist ja interessant, weil einerseits zeigt es, welche Aufgabe eigentlich ein Filmverleih hat, weil offensichtlich wurde in den Zeiten, wo Fellini rausgebracht wurde, wurde er besser rausgebracht und hat einen anderen Zugang zum kulturellen Gedächtnis gefunden. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir oftmals, also viele von den Filmen waren damals Mainstream.
Ja.
Und wir gemeinden einige Filme nachher in die Filmkunst ein, was auch völlig legitim ist. Ja? Für mich ist Matrix ein Filmkunstfilm.
Für mich auch übrigens. Ja, also den Unterschied würde ich auch nie machen.
So, aber deswegen sehen wir, glaube ich, ich möchte gar nicht wissen, wer sich damals über Fellini aufgeregt hat. Dass er vielleicht zu oberflächlich wäre oder was auch immer. Ich war in der Zeit nicht dabei, aber ich habe noch zu Hause irgendwelche alten Filmkritikbücher liegen. Müsste man mal nachschauen, wie die Sachen, ob die so einhellig als Filmkunst gewertet wurden. Ja? Deswegen glaube ich, sollten wir ein bisschen nachsichtiger mit der jetzigen Situation sein. Natürlich würde ich jetzt nicht in Barbie gehen, ja? und andere Sachen.
Ja, der wird aber von manchen als ein feministisches, kritisches, gesellschaftspolitisches Meisterwerk und als Philosophie in Form von Bildern gefeiert.
Da hat der Filmverleih mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Marketingkampagne gemacht, um das hinzukriegen. So, das ist, mich erinnert es an, weißt du, ob du kennst, der das Buch Propaganda geschrieben hat. Edward Bernays.
Ja. Ja, genau.
Und da gibt es ja diese grandiose Kampagne, wie er faktisch den Tabakkonsum verdoppelt hat, indem er Frauen selbstbewusst mit einer Zigarette in New York hat langlaufen lassen und das irgendwie auch gefilmt oder fotografiert oder was auch immer. Und wo dann Rauchen als feministisch galt. Das ist, war glaube ich, gesundheitsschädlicher als Barbie anzugucken, aber ist trotzdem, vor allen Dingen eine Marketingkampagne. Da wundert es mich natürlich manchmal schon so, wenn Personen, die einen sehr feministischen Auftritt sonst hinlegen, bei sowas dann
weich werden.
Ja, und bestimmte auch. Ach, lassen wir es.
lassen wir es. Stelle ja diese Fragen, um so hinzuführen zu der heutigen Situation, auch der postpandemischen Situation, die du mit Barbie eigentlich schon erreicht hast. Also es gibt ja auf der einen Seite die Beschreibung unserer Gesellschaft als eine Gesellschaft, die sich immer weiter ausdifferenziert in verschiedene Milieus und je nach Betrachtungsweise sind diese Milieus dann verbunden und sehr fluide oder ziemlich fest und abgeschlossene eine Filterblasen, Echokammern und sowas. Jedenfalls das alte Bild einer Gesamtgesellschaft, nivellierte Mittelstandsgesellschaft hieß das, das scheint nicht mehr zu funktionieren, und das gute alte Klassensystem, wo man nur so drei Klassen hatte, auch nicht mehr. Also du musst als Verleiher, wie alle anderen, im Grunde viel, viel mehr Milieus, Geschmacksmilieus, auch so Selbstbilder, die die haben, ansprechen. Erst recht, wenn du eben einen Film hast, der nicht nur für ein solches Milieu, weil damit kriegst du dein Geld nicht wieder, gedacht ist, sondern der möglichst viele ins Kino bringen soll. Und gleichzeitig gibt es auch die Beschreibung des Kinos, der Kinosituation, die kommt oft von den Förderern, diese Beschreibung, dass es viel zu viele Filme gibt. Und da steckt so die Idee dahinter, es müsste weniger Filme gehen, weil dann gehen alle diese Leute in die wenigeren Filme und der einzelne Film kriegt mehr Geld. Was denkst du über diese beiden Beschreibungen und wie weit berührt dich das in deiner Arbeit, in deinem Alltag?
Also das mit den Milieus beschäftigt uns natürlich schon, weil wir natürlich bei den Kampagnen oft darauf achten müssen und natürlich auch sehen müssen, dass die unterschiedliche Ansprache, die man zum Teil versucht, auch mit Social Media und so weiter, dass die dann nicht, dass man es dann noch mit den Gruppen auseinanderhalten kann. Aber das ist eher vor allen Dingen, sagen wir, ein Anspruch auf die Arbeit im Bereich Marketing im Wesentlichen. Das beobachten wir halt nur. Ja? Das ist aber ein gesellschaftliches Phänomen.
Aber macht ihr sowas wie Marktforschung? Also um überhaupt mitzukriegen, wie sieht euer Publikum aus?
Ja, wir lesen die Marktforschung, die es gibt. Ja, die verschiedenen Berichte von FFA und wie noch immer sozusagen. Ich gucke alles durch, was in dem Bereich ist, aber wir machen keine eigene Marktforschung. Mhm. Dazu entscheiden wir einfach viel zu oft auch aus dem Bauch heraus. Mhm. Und die Marktforschung sagt mir auch oftmals nicht genug, was in der Zukunft ist. Und letztendlich, wenn man hier noch Erfolg haben will, dann muss man auch sehen, was in ein, zwei Jahren funktioniert. Und da sind die Daten von vor zwei Jahren vorher oftmals auch nichts mehr wert. Mhm.
Die andere Beschreibung, genau, weil auf dem Bauch heraus, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, da kommen wir dann nicht zur IDS, aber die andere Beschreibung, es gibt zu viele Filme insgesamt und vor allem deutsche Filme und das kannibalisiert sich alles gegenseitig und bringt nichts. Was denkst du drüber?
Ja, zum Teil stimmt es schon. Ja, ich glaube, dass zu viele Produzentinnen und Produzenten gezwungen sind, sagen wir es mal so, viele Filme zu machen, um damit durch die Gelder, die übrig bleiben bei der Produktion, sich zu finanzieren oder mehr als sich zu finanzieren, das habe ich nicht genug Einblick. Und das ist schon ein Problem, definitiv. Nur ich bin ja nicht derjenige, der sagt, welches es weniger geben soll. Ja? Also ich glaube auch, es gibt vielleicht auch zu viele vermeintlich größere Filme mit einem größeren Budget. Deswegen ist dieses Ding, es gibt weniger und können mehr in die Filme gehen, funktioniert zum Teil. Also ich glaube nicht, dass die Lösung wäre, einfach die kleinen Filme wegzulassen. Es gibt auch größere, die zwar viel gekostet haben, aber nachher auch noch nicht funktioniert haben. Also vor allem müssen die Filme besser werden. Und das ist so ein schwieriger Punkt. Und ich glaube, wenn alle besser wären, dann würden sie sich auch nicht kannibalisieren. Mhm. Nur das Problem ist halt, dass wir oft genug merken, dass die Motivation, gerade im Bereich Produktion, einen richtig starken Film zu machen, für den auch wirklich den durchzukämpfen und daran so intensiv zu arbeiten, oft nicht gegeben ist. Mhm. Das merken wir ja oftmals auch, wenn wir mitbekommen, dass bestimmte Produktionsfirmen am Ende sich für die Auswertung auch nur zum Teil interessieren. Naja, danke. Ja, das ist dann auch irgendwo so ein Ding, wo man sich dann schon fragt, warum die es machen. Weil immerhin ist Kinofilm ist schon auch ein teures Medium und ich finde es ja dann zum Teil fast schon verantwortungslos, nicht wirklich alles Beste zu geben, dass es läuft. So, und da haben wir, glaube ich, schon noch ein bisschen, da ist eine Schraube noch zu drehen, damit dieser Bereich weniger wird.
Mhm. Ja, es ist, die interessieren sich deswegen wahrscheinlich dafür die Auswertung weniger, weil natürlich viele Produzenten schon manchmal durch die Filmförderung, spätestens dann durch die ersten allgemeinen Verkäufe, zum Beispiel an den Weltvertrieb, dann ihr Geld wieder drin haben und dann schon längst wieder bei den nächsten Filmen dran sind. Ich weiß nicht, die Regisseure, zumindest die Filmemacher, die müssten sich ja dann schon für die Auswertung interessieren, weil die machen ja nicht mehrere Filme pro Jahr wie manche Produzenten, sondern die machen nur alle paar Jahre einen Film.
Da haben wir auch schon Unterschiedliches erlebt. Also ja, sollte eigentlich so sein. Nur, wie gesagt, die Frage war ja, was ich von dieser, was auch oft jetzt diskutiert wird, quasi eine Reduzierung halte. Also ich denke schon, dass es 20, 30 zu viele deutsche Filme gibt im Jahr. Und die Frage ist bloß, wo man ansetzt. Jetzt beim Nachwuchs anzusetzen zum Beispiel, finde ich nicht richtig. Und also, aber ich denke schon, dass es vor allen Dingen anders gelöst werden kann, indem der Druck, dass dieser Film auch was Besonderes ist. Ob er nun an der Kinokasse funktioniert oder eben im gesellschaftlichen Leben, das würde ich mal auch offen lassen, aber dass trotzdem mehr Anspruch an die Filme gesetzt werden müssen, in welcher Richtung der Erfolg nachher sich auch zeigt.
Ja, gemeint sind mit diesen 20, 30 weniger Filmen natürlich vor allem die deutschen Filme. Also es kommen so 150 deutsche Filme im Jahr ins Kino. Und die kommen auch deswegen, also es sind eh nur Filme im Kino gemeint, nicht Filme überhaupt. Die kommen deswegen ins Kino, weil sie das müssen, weil die Förderauflagen so sind. Sonst müssten sie Fördergelder zurückzahlen. Das muss man, glaube ich, noch für die, die weniger Einblick haben, dann dazu erzählen. Jetzt kommen wir mal auf die IDS. Also die IDS ist ein Verleihertreffen. Da kommen natürlich auch andere. Es sind auch Journalisten da, wie ich. Und ein paar Produzenten waren, glaube ich, auch da. Und davor hattet ihr eine Produzententagung, EWIP. Da kommen wir gleich noch drauf. Bei den Verleihern hat man, da gab es Vorträge aus vielen Ländern, auch aus Asien, aus Japan zum Beispiel, aus Afrika, aus Nigeria, aber dann auch europäische Verleiher, die teilweise auch am Beispiel der gleichen Filme erzählt haben, wie sie die rausbringen und wie sehr unterschiedlich die Resultate auch teilweise sind. Da war teilweise auch gut gelaunt, halt interessant, wie die dann so über ihre Sachen reden und wie man im Grunde nie genau weiß, was man macht. Das fand ich interessant. Selbst erfahrene Leute haben offen zugegeben, dass sie es auch nicht wissen, ob sie mit dem nächsten Film jetzt wieder Erfolg haben oder viel Geld verlieren. Und gleichzeitig war für mich sehr überraschend, was für eine wahnsinnig wichtige Rolle in den letzten Jahren, vielleicht sogar wirklich erst postpandemisch, die sozialen Netzwerke und die neuesten digitalen Tools, also sagen wir mal Instagram und vor allem TikTok, spielen und offenbar jetzt neu da sind. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, du hast heute einen Vortrag gehalten, ein bisschen erzählen, in welcher Weise du eigentlich, also wenn du einen Film rausbringst, was dann so bestimmte Überlegungen sind, wie man sowas macht, auch so ganz praktisch. Also woran denkt ein Verleiher, wenn er einen Film rausbringt, wie er das dann schafft, dass die Leute das mitkriegen? Du hast ja ein paar gute Ideen dafür und ganz schnell Ideen, die vor 5 Jahren geklappt haben, 2018 war ein Beispiel, klappt heute schon nicht mehr. Also das ist ja der Wahnsinn, wie schnell sich sowas dann auch verändert und eigentlich auch ein bisschen frustrierend, dass man da nie wirklich lernt und dann mal auf den Lernerfolg aufbauen kann.
Naja, es gibt schon so, dass es ein paar Komponenten gibt, die schon seit 100 Jahren bestehen. Also eine Plakatierung zum Beispiel, ein Filmposter und ein Trailer, die gibt es schon lange. Also es sind ja bestimmte Komponenten.
Die braucht ihr auch immer noch.
Die brauchen wir auch immer noch, die machen wir auch gerne. Die verändern sich zum Teil auch schon. Ja? Also dass zum Beispiel die Stadtmagazine haben eine weitaus geringere Bedeutung als früher. Die Anzeigen im Printbereich gehen völlig zurück, ja. Was leider aber auch damit zu tun hat, dass das Feuilleton in der Präsenz zurückgeht in vielen Medien. Und warum sollen wir noch eine Anzeige schalten, wenn die Zeitung selber nicht mal mehr über Kinostarts berichtet? Das macht doch keinen Sinn. Also es gibt eben einen Teil des, ich sag mal, des Budgets auch, geht schon noch weiterhin in eine traditionelle Werbeform. Auch wenn da auch Veränderungen stattfinden natürlich. Nun war es so, dass bei diesem International Distribution Summit der Schwerpunkt dieses Jahr aber auch auf neue Medien und so weiter lag. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen stärker auch als Fokus gewesen. Das Social Media ist es entwickelt sich wirklich wahnsinnig schwer. So, und was wir wirklich mit dem Kongress machen wollen, ist, dass wir den Kolleginnen und Kollegen auch einen Wissenstransfer geben. Ja, da sind Leute aus anderen Ländern, auch vielleicht aus dem eigenen Land, die erfolgreich sind, weil sie mit neuen Methoden arbeiten. Die muss man nicht alle übernehmen, man muss auch nicht jeder bei TikTok was machen und so weiter, aber es ist immer sozusagen so einer Punkt, wo wir glücklich sind bei so einer Veranstaltung, wenn Leute vielleicht mit 15, 16 Notizen nach Hause gehen und bei der Hälfte sagen, das mache ich jetzt mal. Ja, das ist ja eher eine Mischung, die insgesamt auch entsteht. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir als Neue Vision natürlich auch dran arbeiten, wo wir dann halt auch überlegen, also wir müssen praktisch unsere Kampagnen inzwischen jedes halbe Jahr evaluieren und dort nochmal sehen, wo sind Entwicklungen, wo sind Trends, wie wir gehen. Es gibt auch Trends, wo wir sagen, ja, da entwickelt sich sehr viel, aber nicht für unsere Zielgruppe. Und es gibt bestimmte Zielgruppen, also die für die Filme sind auch schon sehr unterschiedlich. Und für bestimmte Filme funktioniert auch nicht jedes Medium. Ja?
Ja. Woher kennt ihr denn überhaupt eure Zielgruppe? Also wie legt ihr die fest? Es war ja auch interessant. Also man hat dann so gehört, manchmal sagen die Leute, Zielgruppe sind meinetwegen junge Erwachsene zwischen 20 und 35. Manchmal sagen die, eine Norwegerin hat es vorgestern so beschrieben, Marianne 42, das ist auch ein bestimmter Typ. Die hat dann so gesagt, die heult eher im Kino und tut das auch gern. Mhm. Und die erzählt dann ihren Arbeitskollegen davon und dann muss sie nochmal heulen, weil sie der Film so bewegt hat. Mhm. Also das ist auch ein Typ Mensch, der einem da sofort plastisch vor Auge erscheint. Aber woher kann man auch sagen, die hat gesagt, der Film, von dem die Rede war, der ist was für Marianne 42. Mhm. Woher weiß sie das?
Also erstmal sagst du gerade einen wichtigen Punkt, den ich noch ergänzen würde zuvor, ja? Mhm. Weil letztendlich ist es, Marianne erzählt halt auf Arbeit dann über ihren Film, den sie gesehen hat.
Mhm. Alles gut.
Über den Film, den sie gesehen hat. Und bei den vielen Filmen, auch gerade bei den Deutschen, die auch gefühlt weitaus mehr sind als früher mal, ist die rechnerische Wahrscheinlichkeit allein, dass sie über denselben Film redet, auf Arbeit und anderen auch geringer. Mhm. Ja, das muss man auch sagen, insofern marginalisiert sich das eben schon manchmal. Ja? Mhm. Bei uns ist es so, dass es oftmals Erfahrungswerte sind. Ja? Also wir kennen durch viele Veranstaltungen, durch vieles einfach im Kino sitzen, durch viele unterwegs sein, auch das Feedback vor allem mit den Kinos ist sehr wichtig. Mhm. Wir fragen natürlich mal den Kinos bei bestimmten Filmen auch, wer saß da jetzt drin. Mhm. Ja? Wir kennen natürlich oftmals die Zielgruppe. Nur das sagt ja gar nicht alles. Weil es geht nicht nur darum, die Zielgruppe zu erreichen, über den letzten drei ähnlichen Filmen waren, sondern eigentlich kommt der Erfolg nur dann, wenn wir es schaffen, ganz andere Zielgruppen zu erreichen, die bisher noch nicht drin waren. Mhm. Ja? Mhm. Bei den Wahlen ist es oftmals interessant, dass die Partei irgendwie am meisten zulegt, die Nichtwählerinnen und Wähler abholt. Das sind ja auch Punkte, die werden oftmals vergessen bei dieser Zielgruppenarbeit. Mhm. Also wichtig ist, die natürlich zu erreichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ganz banal gesagt, wenn wir jetzt, wir haben demnächst einen Film über Maria Montessori. Natürlich werden wir versuchen, Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen und Sozialpädagogen und wen auch immer in der Richtung. Das ist ganz klar. Und wenn wir einen griechischen Film haben, dann sprechen wir natürlich auch eine griechische Community an. Mhm. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ein sehr geringer Teil. Trotzdem wollen wir die noch ansprechen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Zielgruppen, die muss ich schon sagen, die kann man vorher nicht wissen. Und die schätzen wir so in etwa ein, wenn wir glauben, wie wir damit erreichen wollen. Mhm. Ob das ein bisschen jünger ist oder älter ist. Aber wir achten eigentlich bei unseren Kampagnen immer darauf, dass wir auch das vermeintliche, geringere Publikum zum Teil mit ansprechen. Wir experimentieren dabei auch. Mhm. Also zum Beispiel interessant ist bei damals bei Mr. Club beim ersten ein wahnsinniger Anteil an jungen Menschen, die auch drin waren. Ein sehr großer Anteil am migrantischen Publikum. Mhm. Wir haben es ja auch gesehen, wie auch im Netz miteinander kommuniziert wurde, wie viele verschiedene Namen da drin waren. Das war beileibe nicht das normale, sagen wir mal, Arthouse-Publikum, 53 Jahre alte Lehrerin aus Hamburg oder so. Das war es auch, aber das war nicht die größte Gruppe. Ja? Mhm. Und dadurch entstehen ja manchmal eben auch Erfolge, indem eben diese anderen Gruppen abgeholt werden.
Ja. Jetzt ist Monsieur Claude und seine Töchter sicher eine Ausnahme. Also der erste von diesen bisher drei Filmen war, glaube ich, euer größter Erfolg.
Ja, als vier Millionen Besucher.
Ja, genau. Also das ist auch schon deswegen eine Ausnahme. Und da ist es euch gelungen, ja quasi alle ins Kino zu kriegen. Und auch, wisst ihr zum Beispiel sowas wie bei so einem Film, wie viele Leute da zweimal reingehen oder mehrfach?
Nein, damals waren die Kassensysteme noch nicht so weit und Leute, die vielleicht angemeldet waren über irgendwelche Shop-Systeme oder wie auch immer, wurden, glaube ich, in der Form noch nicht erfasst. Mhm. Das wissen wir auch sonst selten. Mhm. Ja, wir kriegen es manchmal im Netz mit, wir kriegen es manchmal aus Erzählungen von Menschen mit. Mhm. Aber das, so viel Zeit haben wir am Ende auch nicht, um alle möglichen Analysen durchzugehen. Da muss ich ganz ehrlich sein.
Was interessant war, war, dass über die, also jenseits der traditionellen Vermarktungsmittel und jenseits auch solcher Medien wie Facebook, Instagram, dass das TikTok offenbar extrem zunimmt an der in der Bedeutung. Und du hast in deinem Vortrag heute auch ein bisschen drüber gesprochen. Ihr hattet eine Weile oder macht es nach wie vor und relativ erfolgreich. Und es hat viele unter den ausländischen Zuhörern, glaube ich, überrascht, mit einem Patensystem, dass ihr prominente oder halbprominente, bekannte Figuren der Stadt, manchmal auch Politiker, manchmal Wissenschaftler, als Paten engagiert. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was ihr da macht.
Ja, wir haben es angefangen mit dieser Aktion bei der junge Karl Marx, dann später aber auch bei Filmen wie Die perfekte Kandidatin, Berlin Rebel High School, Ökonomia, dass wir in so vielen Kinos wie möglich am ersten Starttag Filmpatinnen gefunden haben. Manchmal waren sie prominent, manchmal waren sie aber auch gar nicht prominent, sondern einfach nur Menschen, die eine gewisse Funktion haben, die mit dem Thema zu tun haben. Ja? Und die dann den Film vorgestellt haben in den Kinos, 5 Minuten lang über den Film, also nicht über den Film gesprochen, sondern gar nicht, sondern irgendwie nur ihren Bezug dazu. Ja? Also wenn dann jemand, wir hatten glaube ich Leute wie Jung Trittin, hat den in Jung Karl Marx in Lumiere Kino in Göttingen vorgestellt. Und dann bestimmt davon erzählt, dass er früher in einer K-Gruppe, ich glaube in der kommunistischen Gruppe war und dadurch natürlich alles von Marx gelesen hat und so weiter und dass er jetzt ganz interessant, also spannend findet, da reinzugehen. Ich war bei mir sprich nicht dabei, aber so etwa wird es gewesen sein. Und wie durch diese Patinnen und Paten natürlich auch noch mal eine Öffentlichkeit stattfindet und auch, sagen wir mal, eine Communities erreicht werden, die dann ins Kino gehen.
Was heißt das genau? Also das wird vorher bekannt gemacht. Jürgen Trittin stellt den Film im Kino vor. Also deswegen gehen ein paar Leute rein, vielleicht weil sie Jürgen Trittin sehen wollen oder weil sie ihm glauben und dann denken, wenn der den Film vorstellt, dann möchte ich den sehen. Mhm. Und dann wird auch darüber geschrieben oder was ist so der Gedanke?
Naja, erstens sozusagen erreichen wir damit nochmal auch Communities, die wir nicht alle durch
die Grünen, die es im Verteiler haben vielleicht.
Zum Beispiel, also, die wir nicht alle durch traditionelle Werbung erreichen können. Mhm. Und wir schaffen natürlich für die Menschen auch ein Erlebnis. Weil, also es geht nicht um die Jung Trittin, das kann auch sein, dass es der SPD-Ortsvorsitzende irgendwie ist oder wir hatten viele Ökonomen und Ökonomen gehabt bei Ökonomia halt und viele, zum Beispiel was sehr schön war, bei der perfekten Kandidatin, viele Politikerinnen, auch Lokalpolitikerinnen, die den Film vorgestellt haben. Mhm. So, und das ist schon, die Leute erinnern sich, die gehen nicht einfach nur einen Film, der kann auch gut oder schlecht sein und so weiter, aber die erinnern sich daran, dass sie da eben eine Einführung bekommen haben. Und dann ist es ja nicht nur die Einführung, sondern ist es auch so, dass die Person, die Patin oder der Pate danach ja nicht den Film erklären, also sind dann auch nicht mehr auf der Bühne. Aber dann steht man im Foyer noch ein bisschen rum, unterhält sich noch ein bisschen. Das ist ja auch so, man ist den Leuten mal nah, man hat jemanden kennengelernt, das gehört ja auch alles dazu. Mhm. Also Kino ist ja ein sozialer Ort und das ist so eine der Möglichkeiten, dieses auch zu nutzen.
Das ist ja dann auch so, also es geht schon auch darum, dass dann hinterher drüber geredet wird. Weil wenn jetzt einmal das Kino voll ist wegen Jürgen Trittin, der kommt ja nur einmal, nicht bei jeder Göttinger Vorstellung, dann reicht das nicht, sondern das dann hinterher muss dann auch noch was passieren.
Ne, es ist ja auch im Grunde eine kleinere Premiere. Mhm. Ja, nur wir können halt nicht, wir können nicht in jeder Stadt sein mit einem Film. Mhm. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, so einen kleinen, aber netten Ersatz zu machen. Mhm. Und ganz ehrlich, da muss niemand durch ganz Deutschland für fahren. Das sind alles Leute, die lokal dort sind. Mhm. Und wo das sich aber einprägt. Also ich weiß noch, Gregor Gysi in Heidelberg bei der junge Karl Marx, das war ein Riesenerlebnis.
Klar, würde ich auch am liebsten noch hingehen. Gleichzeitig hast du auch heute gesagt, dass in kleineren Städten eigentlich solche Kampagnen viel erfolgreicher sind als in den Großstädten. Ich weiß nicht, wo das anfängt. Also ist Göttingen und Heidelberg dann schon kleinere Städte? Das sind jetzt beides so klassische Universitätsstädte natürlich auch, die offenbar gut für sowas funktionieren. Oder wo fängt die kleinere Stadt an und warum ist das eigentlich so?
Also Heidelberg ist auch bei unseren Premierentouren dabei. Göttingen liegt so ein bisschen abgelegen. Da kriegt man nicht zwei Premieren an einem Tag hin. Das versuchen wir oft. Das ist so eine größere Stadt, aber zum Beispiel schon auch, wir versuchen immer noch kleinere Orte zu haben. Ja, Lich oder zum Beispiel Bad Soden, die Kronberger Lichtspiele oder Orte, jetzt haben wir Bad Füssing dabei, Finsterwalde, Theorie von allem. Also wir versuchen eben auch immer sozusagen bei jeder Tour ausdrücklich noch kleinere Orte drin zu haben. Einerseits sind die Kinos darüber sehr dankbar, dass man ihre Ortsgruppe auch beachtet. Und ich finde es halt einfach eine Unterstützung für die Kinos vor Ort. Und gleichzeitig ist es so, es bleibt oftmals, das ist dann schon ein richtiges Ereignis. Mhm. Ja, man hat dann irgendwie den Regisseur von Böhmkuchen mit Lavendel, der jetzt seinen neuen Film Die einfachen Dinge vorgestellt hat. Viele haben Böhmkuchen von Lavendel alle gesehen. Ja? Und jetzt hat man den Menschen kennengelernt. Und der sitzt auf der Bühne und unterhält sich eine halbe Stunde mit ihm. Das ist schon auch, das ist in solchen Orten ein größeres Ereignis als bei der Sättigung in Berlin, ist ja klar.
Und eigentlich machst du damit dabei auch eine Arbeit, wo man sagen könnte, das müsste ein Kinobetreiber machen. Wie ist denn aus deiner Sicht als Verleiher so die Situation der Kinos? Was ist gut und was ist nicht so gut?
Oh, das ist aber ein riesenweites Feld. Ja? Also ich bleibe erstmal bei
Schlag mal ein paar Schneisen.
Ich bleibe einfach bei der eigentlichen Frage, das müsste der Kinobetreiber machen oder nicht. Ja. Es gibt ja auch einige, die sowas in der Art machen und auch mit lokalen Personen arbeiten und zumindest dann, wenn wir solche Sachen vorschlagen, es auch tun. Es gibt aber auch Kinobetreibende, die wenig machen. Das gibt es halt überall, ich glaube in anderen Branchen auch. Da habe ich manchmal halt einfach keine Antwort. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Generationsproblem ist, ob das einfach per se Lustlosigkeit ist. Vielleicht ist es manchmal ein Mangel an Liebe zum Kino selbst. Ja. Mhm. Also wir dürfen nicht vergessen, dass im Grunde genommen auch viel von dem, was wir jetzt, sagen wir, diese Arthouse-Breite, die wir haben, haben wir im Grunde genommen ja nur den Multiplexen zu verdanken. Mhm. Ja. Also viele Orte haben erst Kinos auf ihr Programm breiter gemacht, nachdem die Multiplexe ihnen quasi die Blockbuster weggenommen haben. Ja, das muss man auch so, da gibt es viele Orte, wo man das auch manchmal merkt, uiuiui, das ist ja noch eine Generation, die mögen die Filme, die wir machen, glaube ich, manchmal nicht so richtig. Ja? Es gibt auch viele, die sich darin reingearbeitet haben, eine neue Welt für sich entdeckt haben. Also da, ich will das nicht über den Kamm scheren, aber das kann eben auch mal sein. Und und dementsprechend ist auch die Zusammenarbeit bei solchen Projekten und dementsprechend ist aber auch das eigene Engagement an die Frage, können Sie es nicht auch selbst machen? Aber natürlich, so ein Patenmodell könnte man auch bestimmt selbst machen. Eine Premierentour, die muss schon zentral organisiert werden.
Ja, klar, klar. Jetzt denkst du auch in die Zukunft und du hast heute auch ein bisschen über neue Gutscheinmodelle gesprochen. Da gibt es gibt es mehrere Möglichkeiten, aber wir haben auch in der Vergangenheit schon mal insgesamt so über die deutsche Kinolandschaft geredet und die versucht zu vergleichen mit mit denen anderer europäischer Länder. Und was ich als Stichwort mal reinwerfen möchte, ist Cineville, also ein Abo-Modell, wo man ein Flatrate für das Kino hat. Jetzt alle, die das nicht glauben können, in Holland funktioniert das seit 12 Jahren. Also man zahlt 21 Euro im Monat und kann dafür so oft, wie man will, ins Kino gehen. Und die Verleiher sind damit glücklich und die Kinobetreiber auch. In Frankreich wissen wir, dass es Kino-Abo-Modelle für die Kinoketten gibt. Die deutsche Landschaft scheint mir da sehr insgesamt so, auch das Verhältnis Kino-Verleih scheint mir sehr konservativ und sehr unbeweglich zu sein. Ich weiß nicht, ob der Eindruck täuscht und wie du das siehst, aber vielleicht kannst du einen Blick mal drauf werfen.
Also zum einen, es gibt es ja in Berlin sehr erfolgreich bei der York-Gruppe.
Nur für York-Kinos, ja.
Ja. Ansonsten ist da, glaube ich, ein bisschen das Problem. Also einerseits, das Cineville wurde ja letztes Jahr hier auch vorgestellt. Und wir haben auch als mit unserem Verband der unabhängigen Filmverleih, der AG Verleih, dieses Projekt an allen Stellen unterstützt. Und wir wünschen uns das auch, weil wir im Wesentlichen glauben, dass es eine ganz klare Stärkung des Independent-Kinos gibt. Ja, wenn Deutschland ist das, glaube ich, das zweiteuerste Land, was den Kinoeintritt betrifft, gemessen am Einkommen. das ist schon, das führt oftmals dazu, dass wenn Stefanie und Stefan abends ins Kino gehen, dass es dann 100% passen muss, wo man geht und kaum noch experimentiert wird. Das ist schon auch ein Problem für viele von unseren Filmen, weil die natürlich nicht mit einem Brand daherkommen, weil der Brand im besten Fall erst aufgebaut wird, aber weil man sagt, ich kenne da gar keinen, der mitspielt. Mit einem Abo-Modell ist es so, dass der einzelne Film dann ja nicht mehr extra kostet. Das heißt, die Leute werden offener werden, was sie sich angucken. Wir sagen, naja, dann gucken wir rein und wenn er uns gar nicht gefällt, dann gehen wir halt nach einer Dreiviertelstunde raus. Das ist genau. Das auch okay. Ja? Ja. Das kann funktionieren.
Ist alles in Ordnung, danke.
Das funktioniert natürlich mit so einem Abo-Modell. Ja? Mhm. Und das sehen wir natürlich auch in Frankreich. Ein bisschen das Problem dabei ist, eigentlich ist es kein Problem, ist auch was Gutes, aber dass die Kinobranche in Deutschland weitaus heterogener ist als in Frankreich. Ja, in Frankreich kann, wenn dort MK2 zusammen mit Pathé und Gaumont sowas vereinbart, dass sie das machen, dann können die das im Großteil des Marktes in Frankreich tun. Mhm. In Deutschland ist es viel zu versplitteter, die Kinobranche. Da müssen sehr viele verschiedene Akteure reingebracht werden. Und das ist, glaube ich, auch oftmals die Schwierigkeit. Aber so oder so, es wird kommen, es sollte losgehen.
Es wird kommen, ja, also weil ich ja auch denke, dass das ein super Modell ist und wenn die AG Verleih das unterstützt, so klein seid ihr jetzt auch nicht, dann ist das schon mal ganz
gut.
Cool.
Bei uns ist einhellige Fürsprache dafür und wir haben natürlich auch sämtlichen Förderern gesagt, dass wir es gut finden würden, wenn sie sowas unterstützen. Mhm. Ich glaube, in Österreich hat es jetzt begonnen.
Ja, in Österreich hat es begonnen, in Belgien auch.
Ja. So, und wie gesagt, Frankreich gibt es auch schon und letztendlich ist es auch eine gute Antwort gegen die Streamer, weil das ist halt ein Abo-Modell und ich mache mir auch nicht so viel Sorgen, dass es nur von den Heavy-Usern genutzt wird oder dass es ausgenutzt wird. Mein Gott, wenn die Leute im Durchschnitt wirklich 10-mal ins Kino gehen, dann kann man dieses Abo auch teurer machen als 20 Euro. Ja, das ist dann... Ja.
Das wird ja sowieso dann angepasst. Diese 21 Euro lustigerweise funktionieren ja in verschiedenen europäischen Ländern in ziemlich genau der gleichen Größenordnung. Ja. Es scheint da also irgendwas...
Auch in Amerika.
Ja, es scheint da irgendwas einfach ganz gut
berechnet. Aber wie gesagt, der Gewinner ist das Arthouse-Kino.
Ja.
Ja, oder die Arthouse-Filme. Die Arthouse-Filme. Ja. Ja. Und vor allen Dingen die eben das sonst deshalb schwer haben, weil sie eben wirklich kein Label haben. Weil das, sagen wir, ein Debütfilm, wo unbekannte Leute mitspielen, das ist ja klar, weil die Leute, hast doch nicht so viel Marketingmacht, den Leuten damit zu erklären, warum sie reingehen müssen.
Ja. Ich höre daraus, dass du aber auch nicht pessimistisch bist für die Zukunft des Kinos, was ja manche anderen sind.
Nee, ich bin gar nicht pessimistisch. Also im Gegenteil. Also ich war vor 2 Jahren ab und zu mal pessimistisch, als wir in der Pandemie große Schwierigkeiten hatten. Aber ich meine, letztendlich ist es ja so, dass witzigerweise durch die Pandemie oder nach der Pandemie klar ist, wie die Leute kommen jetzt zurück. Es ist allen klar geworden, wie wichtig das Kino als Lokomotive ist. Es ist allen klar geworden, dass diese ganzen Day-and-Date-Releases nicht funktioniert haben, dass das Produzieren nur für die Streamer nicht funktioniert hat. Also die großen Verlierer sind ja die Streamer, nicht das Kino.
Ja.
Und das hätten wir vor 2 Jahren selber wirklich nicht gedacht. Aber wir hätten nicht gedacht, dass die Streamer 2 Jahre Biotop nicht nutzen. Und nun ist es aber klar, dass das Kino, also wer so eine Krise überstanden hat, ist, glaube ich, für eine Weile lang zumindest vielleicht immer noch prekär, aber nicht vom Selbstmordgedanken geprägt.
Ja, was die Streamer falsch gemacht haben, darüber müssen wir noch ein andermal reden. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen, weil wir haben jetzt, da gibt es natürlich einige Sachen, über die man noch länger sprechen könnte, wie man einen Film rausbringt. Jetzt würde ich aber gerne noch den Schritt zurückkommen, wie man einen Film produziert, weil du hast hier ja eben auch EWIP veranstaltet. Das ist das European, sag mal, wie das, wofür EWIP genau
European
steht.
European Work in Progress.
Work in Progress, genau. Und vielleicht erklärst du uns mal, was das ist, was da gemacht wird und wer da kommt. Das war auch eine sehr große Veranstaltung. Und sag uns aber auch ein bisschen dazu, wie eigentlich da deine Rolle ist. Weil bei Verleihern ist ganz klar, also es war eine Idee von dir, du bringst die Verleiher zusammen und du hast die Möglichkeit gefunden, da auch mit teilweise Geldern von der Filmförderung mit Zusammenarbeiten das zu finanzieren. Und natürlich zahlen die Teilnehmer auch, das muss man jetzt auch dazu sagen. Das ist ja auch beim EWIP so. Trotzdem, das wird auch gefördert und du hast es gemacht. Warum eigentlich?
Es war, existierte jetzt dieses Jahr schon in der 6. Ausgabe und es war eine Idee, die wir im Rahmen der AG Verleih hatten, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich auch mal eine Veranstaltung machen und was sind Stärken, die wir haben, wo sind unsere Kompetenzen? Mhm. Und unsere Kompetenz als unabhängige Filmverleiher ist es halt schon mehr als die Major, die verschiedenen Branchenteilnehmer zusammenzubringen, weil wir sind ja ziemlich in der Mitte zwischen Produktion und Kino und aber vor allem auch vor allem Weltvertrieb. Ne? Und die Idee, wann eben, oder was jetzt einfach stattfindet, ist damit, ist die, dass wir hier 30 Filmprojekte vorstellen, die schon im Dreh sind oder schon danach in der Postproduktion sind, wo Ausschnitte von 8 bis 10 Minuten gezeigt werden und die Produzentinnen und Produzenten diesen Film vorstellen. Und das Publikum besteht im Wesentlichen aus Weltvertrieben, Filmfestivals, Kinoverleihen und Förderern. Mhm. Und die diese Ausschnitte sehen, die sehr, sehr frisch sind. Ja, das ist der Vorteil, dass wir haben eine Beschleunigung auch in diesem Bereich. Und die Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, hier Sachen zu sehen, die einerseits frisch sind, andererseits auf jeden Fall zu Ende gemacht werden. Wer hier ein Projekt vorstellt, der hat seinen Film im Wesentlichen schon gedreht. Das heißt, es ist nicht mehr die Frage, ob der Film überhaupt fertig wird. Ja, das unterscheidet sich von dem Drehbuch. Und natürlich werden wir auch weiterhin Drehbücher lesen, aber hier hat man die Möglichkeit, faktisch auch das Drehbuch danach auch noch zu lesen, aber es zu kombinieren mit Bildern. Und es stimmt nicht so, dass es nur am Drehbuch liegen würde, ob ein Film gut wird oder nicht. Ja, es liegt auch daran, wie der Film gedreht wird. Ja, wie der Regisseur, die Regisseurin mit den Schauspielerinnen und Schauspielern arbeitet und so weiter. Es hat auch viel damit zu tun, ist es eine Wackelkamera oder ist es irgendwie ein großes Kino? Das sind ja auch alles so eine Fragen, die sind allein durch ein Drehbuch nicht machbar, nicht erklärbar. Und hier hat man eben, also 8 Minuten sind schon ein Eindruck, den man von einem Film haben kann, um sich ein Bild davon, im besten Sinne ein Bild zu machen. Und was wir hier geschafft haben, ist, dass es hier wirklich auch Akteure gibt aus der Branche, die hier konkret über ihre Filme auch darüber reden, ob die auf das und das Festival kommen kann, vielleicht einen Weltvertrieb finden oder einen Verleih. Hier wird wirklich inzwischen gehandelt. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich sehr schön, weil das natürlich auch hier sich Leute wirklich finden, die danach zusammenarbeiten werden. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. So, und wir haben es halt geschafft, hier viele Weltvertriebe vor allem hinzubringen. Man darf nicht vergessen, Köln ist nicht so weit von Paris entfernt mit dem Zug. Da kommen eben auch viele Franzosen, waren ja einige da, aber auch aus anderen Ländern und entdecken hier einfach Filme. Und natürlich, es sind vor allem europäische Filme, aber darunter sind ja auch deutsche Filme. Und das war für viele oder einige deutsche Projekte eine Möglichkeit, auch wirklich international ranzugehen. Mhm.
Genau, und die sagen dann am Ende von ihrer Vorstellung, was sie, wo ungefähr der Stand der Dinge ist und was sie noch brauchen. Manche brauchen einfach nur noch Pressearbeit oder ein gutes Festival, das brauchen eigentlich alle.
Manche brauchen noch 30.000 Euro, um das ein oder andere Lied zu kaufen.
Ja, ja? Genau,
ja. Also hier ist keiner, der noch 500.000 braucht, ja, weil dann hat er ein anderes Problem als... Ja. So, aber es sind manchmal so, dass jemand über Budget kann. Das kann ja manchmal passieren, dass da irgendwie ein Drehtag zu viel oder was auch immer und dann irgendwie hier noch die Möglichkeit hätte, Investoren oder Investoren zu finden, die noch reingehen. Mhm.
Ja, und das ist sehr spannend und gibt einen ganz guten Querschnitt. Einfach man bekommt so eine Ahnung, wohin vielleicht das Arthouse-Kino, das Autorenkino hingeht in der nächsten Zeit. Du als Verleiher, hast du auch hier Filme gehabt, die hier sind?
Bei EWIP? Nee, weil das wäre eine Verquickung. Also da ich auch selber die Auswahl mitmache.
Achso, du wählst aus.
Ja, also ich zusammen mit Olympia Pont. Und wir wählen die Projekte zusammen aus und dann ist es ein bisschen komisch. Nee, klar.
Aber du würdest auch den einen oder anderen unter Umständen kaufen. Das gibt es ja dann schon.
Ja, also ich habe jetzt hier, muss ich sagen, war nicht mein Fokus darauf, weil wir es veranstalten. Mhm. Dann hat man manchmal auch die einen oder anderen kleinen Themen noch.
Aber mal ganz blöd gefragt, was hast du davon? du Thorsten Frese, du Chef Neue Visionen oder ist das für die AG Verleih? Klar, du triffst auch gerne Leute, da sind auch Leute, die interessant sind und der Austausch ist wichtig für alle.
Also für mich ist es eine Praxis von einer bestimmten Arbeit, die ich vor 10 Jahren so noch nicht hatte. Es ist ein Projekt, es ist sehr zeitlich begrenzt. Also ich habe nächsten Monat wieder ganz andere Sachen zu tun, aber baue hier mir auch Erfahrungen auf, auch so eine Veranstaltung zu organisieren. Also nicht, dass ich noch nie irgendwas organisiert habe, aber das ist schon nochmal was anderes. Sehr komplex und aufwendig, aber... Ich hatte vor 10 Jahren nicht damit zu tun, für über 100 Leute Hotel zu buchen und so weiter. Ja, also es war auch sowas. Ja. Es ist nicht, ökonomisch ist es so, dass die Währung dafür, sage ich ganz ehrlich, die Währung heißt Reputation. Und es ist natürlich so, dass wenn hier wirklich viele Leute beim sich verabschieden und sich da dreimal bedanken und so, das tut doch einfach gut.
Klar.
Und ich finde, man kann schlimmere Sachen machen, als eine Veranstaltung zu machen, wo sich Kolleginnen und Kollegen treffen. Und wenn dann die Leute gut zurückkommen und die auch, weiß ich, posten und so, dass es ihnen gefallen hat und fanden sie super, dann fühlt sich das auch einfach mega gut an. Also andere machen, was dafür aus, sowas zu haben. Und hier ist es schon, dass es eine Veranstaltung ist, die offenbar wirklich von allen Seiten inzwischen als sinnvoll. Ja. Es ist ein Win-Win für die Leute, für alle Beteiligten. Ja. Warum sollte man es nicht machen? So. Und das ist, und mir macht es halt auch Spaß, das zu machen und
das. Na klar. Nein, es war auch eine Nachfrage, ja, gar keine Kritik, ganz im Gegenteil. Ich fand es zwar zum ersten Mal dabei, ich fand es super und habe einiges gelernt, sowohl über die Lage bei dem einen, über die Lage der Verleiher und über auch das Denken, könnte man sagen, also ganz viele Details. Und natürlich ist für mich total interessant, schon einige dieser Filme gesehen zu haben, die ich dann, wenn sie fertig sind, in jedem Fall nächstes, spätestens übernächstes Jahr dann auch wiedersehen werde.
Das also auf alle Fälle. Ich denke, da kommen einige. Guck mal, wir haben ja hier auch wirklich Vertreterinnen und Vertreter von wirklich wichtigen Festivals da. Ja, Cannes ist hier, Venedig ist hier, Berlinale ist hier, San Sebastian ist hier. Come on, ja, Tribeca. Das ist ja schon für die Leute. Also wann hat jemand eine Möglichkeit, bei den wichtigen Programmern dieser Festivals einen Ausschnitt von seinem Film vorzustellen, der in der Produktion ist? Genau. Ja, das muss man auch mal. Das ist für viele wirklich eine Chance. Und wir haben ja für viele auch, wir haben noch teilweise jüngere Beteiligte noch dabei. Für die ist es ja ein großes Ding.
Ja.
Und die haben die Möglichkeit, auch entdeckt zu werden. Und ich möchte auch da erinnern, dass hier Theorie von allem die Ausschnitte gezeigt wurden.
Und, zum Beispiel. Der dann in Venedig war.
Genau. So, und das freut mich schon, wenn der Paolo hier von Venedig, jetzt glaube ich, ist das 5. Jahr hier.
Ja.
Ja, der tut sich das doch nicht umsonst an.
Ja,
so,
klar.
Und das ist, da ruhig mit ihm gar nicht fünfmal drüber reden, aber natürlich freut mich das, dass so jemand kommt und hier das gut findet und sagt, ich interessiere mich dafür und guck mir hier ganz viele Projekte an und nehme das eine oder andere mit. Und ganz ehrlich, wenn das nachher nicht mitnehmen würde, dann ist das auch eine Realität. Ich fange hier nicht an, jemanden irgendwie zu drängen. Wir müssen sagen, dass wir glücklicherweise auch durch die Unterstützung bei European Work in Progress, durch die Film- und Medienstiftung, in der Situation sind, dass sie das wirklich richtig gut finden.
Ja.
Und ich bin bisher völlig befreit davon, hier irgendwelche Zahlenlyrik zu erfinden, die hier irgendwas behauptet, was nicht ist. Und das ist mir auch ein Anliegen, nochmal zu sagen, dass es mir auch wirklich wichtig ist. Ich würde zum Beispiel so eine Veranstaltung nicht machen, wenn sie keinen Sinn macht. Es macht ist totaler Lebensverschwendung, irgendwas zu machen, nur dass damit eine Veranstaltung existiert.
Ja.
Und das ist eigentlich das. Und, guck mal, da sind wir von Anfang an auch so rangegangen. Und warst du heute auch bei diesem EDS gewesen, aber auch bei den Panels schon, bei European Work in Progress. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass alle Moderationen, ja, wurden von Filmverleiherinnen und Filmverleihern gemacht, die dann die Leute befragt haben. Mhm. Wir haben ausdrücklich keine Referentenindustrie, die nur des Referierens wegen kommen, sondern wir haben Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht mal noch ein bisschen Stopp in, wenn sie vor so vielen Leuten reden müssen. Ja, das ist nicht jedermanns Sache.
Aber, das macht ja nichts.
Aber die, ihre Fragen vor allen Dingen, welche sind, die aus der Branche aus dem sehr konkret kommen können, weil sie halt ihren eigenen Erfahrungshintergrund haben. So, und das sind so bestimmte Prinzipien, die wir hier von Anfang an durchgesetzt haben, dass wir dort nicht mit einem Star-System arbeiten, sondern wirklich mit Leuten aus der Branche. Und das wird von vielen auch irgendwie gut geheißen. Also das finden Leute eben erfrischender, dass man jemanden da hat, der dann auch mal sagt, wenn jemand was erzählt und groß ist, so, na gut, aber das hast du auch letztes Jahr da irgendwie nicht ganz so, ja? Und auch mal fragt, wie viel hat es denn jetzt konkret gekostet?
Genau.
Ja, wie war dein Budget? Und dass es hier auch eine Atmosphäre gibt, wo Leute auch ehrlich über sowas reden können.
Genau. Das war auch in der Hinsicht für jemanden wie mich als Beobachter hochgradig spannend und einzige Kritik wäre, es könnte noch länger sein. Aber es war schon so ganz gut. Und das ist eine Kritik auf hohem Niveau.
Ich glaube, dass alle schon ziemlich durchgefickt sind, ja, und dass es irgendwie ganz gut ist,
ja,
dass heute ein Schluss ist.
Ja. Heute jetzt natürlich, wenn man beide Veranstaltungen mitnimmt, dann genau. Ist wirklich ganz gut. Genau. Okay, ich danke dir sehr. Das war Thorsten Frese, Verleiher für Neue Visionen und ein Visionär, ein bisschen auch für Kinoverleih, für die Zukunft des Autorenfilms, des Arthouse-Kinos. Und wir werden von dir hören. Jetzt gehen wir erstmal, wenn dieser Podcast rauskommt, alle in die Theorie von allem, von Tim Kröger, der ganz bestimmt in München läuft und in anderen wichtigen, großen und kleineren Städten der Republik. Wie viele Städte?
In 106 Kinos.
Ja, also 106 Kinos. Das sollte reichen. Fürs Erste jedenfalls. Und dann kommt da hoffentlich noch ein paar andere. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Artischock-Hörer, Artischock-Leser. Bis bald. Das war der Artischock-Podcast für diese Woche. Tschüss.
Ciao.